Wir kommen heute zu einer Frau, die für die Verkündigung des weltweiten Evangeliums ziemlich wichtig ist. Warum sage ich das? Weil das, was sie heute tut, führt dazu, dass Jesus sagt, überall in der Welt, wo das Evangelium verkündigt wird, und das ist ja alle Völker, das ist alle Länder, da muss man über diese Frau reden. Und damit erfülle ich gleichzeitig eine Prophezeiung und ein Gebot Jesu, dass ich über diese Frau heute rede. Also, bitteschön. Jetzt wisst ihr es. Maria salbt Jesus mit teuerstem Salböl vorweg zum Begräbnis. Erstmal nur die ersten drei Verse, der ganze Text ist Vers 1 bis 8. Jesus nun 6 Tage vor dem Passa kam nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus Toten heraus auferweckt hatte. Also bereiteten sie ihm dort ein Festmahl. Und Martha war am Dienen, aber Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Die Maria nun, nachdem sie ein Pfund Salböl besorgt hatte, Nadenöl unverfälscht, sehr teuer, salbte die Füße Jesu und wischte das überflüssige Öl wieder mit ihren eigenen Haaren von seinen Füßen ab. Und das Haus wurde voll von dem Duft des Salböls. Man hat also wieder ihr Martha, Lazarus und Maria in Aktion. Die Sache mit dieser Familie geht weiter, die wir in Kapitel 11 gesehen haben. Ihr erinnert euch, ja? Lazarus war gestorben und Jesus hat ihn auferweckt. Eine halbe Stunde weg zu Fuß vom Zentrum Jerusalems. Inzwischen waren viele Juden hingegangen. Inzwischen hatte auch der Hohe Rat sich dem Problem zugewendet. Der Hohe Rat hatte beschlossen, die Notbremse zu ziehen und Jesus zu töten. Das war der Allgemeinheit nicht bekannt, aber das war ausgelöst durch die Auferweckung von Lazarus. Sie sahen ihre Fälle wegschwimmen. Und sie haben beschlossen, und sozusagen der Hohe Priester, und das ist auch noch was ganz Besonderes, inspiriert vom Heiligen Geist, formuliert seinen Vorschlag, warum man Jesus unbedingt umbringen muss, so, dass er einerseits das offenbart, was in seinem Herzen ist, wir müssen diesen Mann aus dem Weg räumen, aber die Wortwahl war, dass er ihnen sagte, sie waren nämlich echt, diese etwa 70 Leute im Hohen Rat, wenn der voll besetzt war, ist er so groß, Hohe Priester plus die 70 Ältesten, und sie überlegten gemeinsam zu sagen, der tut so viele Wunder, immer mehr Leute glauben an den. Und wenn wir nicht eingreifen, wenn wir nicht irgendwas machen, dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Also alle glauben an ihn und dann haben sie eine Sache ausgelassen, das ist so wie im deutschen Sprichwort, was ich bei mir selber denke und tue, das traue ich jedem anderen zu. Wenn dann alle an ihn glauben, dann macht er Krieg, er bringt uns um, seine Feinde, die immer gegen ihn waren und ihn steckbriefrichtig gesucht haben, er rebelliert gegen die Römer und dann gibt's Krieg, natürlich gewinnen die Römer, der kann das niemals schaffen, wir sind ja Realpolitiker und dann haben wir den Salat und verlieren den Tempel und wir verlieren das ganze Land und verlieren die Leute. Dass sie mit der Ermordung Jesu, die sie dann beschließen, genau das Gegenteil erreichen. Dass sie dadurch den Tempel verlieren, dadurch das Land verlieren und dadurch Israel verstreut würden, würde in alle Ländern. Das hat Jesus schon vorhergesagt. In Matthäus 24, 25 kann man das nachlesen. Aber so haben sie nicht gedacht. Und wir werden sehen, dass das Unglaubliche geschieht, nachdem diese Geschichte von heute dann geschehen ist und wir den Einzug Jesu in Jerusalem haben nächsten Sonntag in Erfüllung von Sacharja 9, Vers 9. Deswegen hängt das mit dem Sacharja-Seminar direkt zusammen. Wir werden das sehen. In dem Zusammenhang beschließen wir dann auch noch, weil so viele Leute zu Jesus kommen und dieser Einzug Jesu in Jerusalem, der hat genau das gezeigt, was sie verhindern wollten. Alle, die sagen das so, die ganze Welt läuft ihm nach. Die ganze Welt ist ihm sozusagen in die Nachfolge eingetreten. Sie haben gedacht, wir haben Jerusalem verloren, ihr richtet nichts aus. Das ist praktisch nur, dass wir die Dramatik verstehen in diesen Tagen. Diese Passionswoche, die letzte Woche, war in ihren Augen mit dem Einzug in Jerusalem. Sie haben gesagt, wir haben verloren. Wir haben vergeigt. Wir haben keine Chance. Weil sie wussten nicht, dass Jesus bereit war, auf dem Esel deswegen kommt, weil er bereit war zu leiden. Bereit war zu sterben. Dass er das Friedensreich Gottes nicht auf dem Wege eines Krieges mit Römern erreicht, sondern indem er sein Blut vergießt am Kreuz als Lamm Gottes. Johannes 1, Vers 29, siehe, Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Das haben wir alles nicht auf dem Schirm gehabt. Aber nun zurück zu Maria. Wir sehen ja Maria, Martha und Lazarus, wieder diese Familie, die jetzt ganz zentral ist im Johannesevangelium für Kapitel 11, für Kapitel 12. Sogar der Beschluss, nicht nur Jesus zu töten, sondern auch Lazarus, der basiert darauf, dass sie dachten, das ist sozusagen die wandelnde Werbesäule. Der muss nur irgendwo hinkommen und die Leute sagen, das ist er. Da sind so viele Leute inzwischen nach Bethanien gegangen, um ihn einfach nur anzugucken und sich erzählen zu lassen, dass der schon 4 Tage im Grab lag und der hat eigentlich schon, die Verwesung hat schon angefangen, der war wirklich, wirklich, wirklich tot. Der hat gestunken. Und dann nehmen sie den Stein weg und Jesus ruft rein, Lazarus, komm hierher. Und er kommt. Ja, sie hatten eigentlich gefühlt Jerusalem verloren. Aber Maria hat ihren Bruder wieder gewonnen. Und deswegen tut sie, was sie hier tut. Gucken wir uns das an. Man hat jetzt die Passion, Jesus kommt nach Bethanien und manche Leute denken, Jesus ist zu Gast bei Maria, Martha und Lazarus. Nein, bei Simon, dem Aussätzigen. Also, und obwohl die ganze Truppe, wie viel das sind, wissen wir nicht, aber es war wahrscheinlich ein größeres Fest zu Ehren von Jesus. Gewiss war Jesus da, wahrscheinlich waren alle 12 Apostel da. Wir wissen, dass Judas Ischariot da war. Wir haben diese Geschichte in Matthäus, wir haben sie in Markus, wir haben sie nicht in Lukas, jedenfalls nicht in diesem Platz in der Passionsgeschichte. In Lukas ist eine Geschichte, die sehr ähnlich ist. Da ist eine Frau, eine große Sünderin, stadtbekannte Sünderin, die salbt Jesus und das, was geschieht dort, ist ganz ähnlich. Wenn man die 4 Geschichten zusammennimmt, Lukas lässt noch ein bisschen beiseite, erstmal die 3, dann nimmt diese Frau, und wir wissen nur von Johannes, wer sie ist, sie ist namenlos, die Frau in Lukas 7 ist namenlos, die Frau in Matthäus 26 ist namenlos, steht am Anfang der Passionsgeschichte. Die Frau in Markus 14 ist namenlos. Und nur in Johannes 12 erfahren wir den Namen. Es ist Maria und wir kennen die Familie. Und wenn man die 4 zusammennimmt, dann merkt man, also sie hat ein Alabastergefäß. Alle 4 Berichte sprechen von einer Frau mit einem Alabastergefäß, mit einem Namen für eine Salbe, eine Nardensalbe. Und diese Sachen waren teuer. Das war richtig, richtig, richtig teuer. Unglaublich teuer. Ich werde das gleich erklären, wie teuer das war. Und alle 4 berichten davon, dass sie eine Alabasterflasche hatte. Und diese Flasche wurde um das Parfüm, dieses Parfümöl, das innen drin, musste man die Flasche zerbrechen. Das heißt, du hast ein Parfüm in dieser Flasche und Johannes, ich habe ja schon erwähnt, Johannes gibt öfters ganz großartige Details an. Er nennt, das ist ein Liter. Jetzt denkt aber nicht an deutschen Liter. Wir haben das Liter, unser Wort Liter kommt daher, aber das ist nicht identisch. Wenn wir an Liter denken, denken wir an ein Liter Milch, ein Liter Wasser. Und das Liter, was hier steht, ist vom lateinischen Libra und das sind grob gesehen 330 Gramm. Manche übersetzen damit 1 Pfund. Man hat also genau die sozusagen, wie viel das gewogen hat, dieses Nardenöl. Das waren also 327, so und so viel Gramm. Jetzt wisst ihr es. Ja. Und als Maria das einsetzt, ne, da muss sie die Alabasterflasche zerbrechen. Das heißt, das machst du ein, das ist auf einmal. Das ist nicht eine moderne Flasche, wo man einen Schraubverschluss hat und es wieder rauf macht, sondern. Und warum sollte eine Frau eine Alabasterflasche vielleicht an einem Band um ihren Hals haben und hier so verstecken? Sozusagen, warum soll eine Frau so ein Ding um sich tragen? Und sozusagen, das war so teuer. Es gab verschiedene Wege, wenn man sein Gespartes sozusagen in Sicherheit bringt. Die einen tun das unter ihre Matratze, die anderen bringen es zum modernen Band. Damals konnte man, wenn man Gold und Silber hatte, konnte man das in Tempeln von Gottheiten wieder zurücklegen. Die Tempel waren teilweise auch wie Banker, wie eine Bank. Die Idee war wahrscheinlich, die Gottheit schützt ihren Tempel so gut. Und dann ist das sicher. Es gab oft dann nicht nur beim Palast des Tempels Schatzräume, sondern es gab auch beim Tempel in Jerusalem, gab es auch im Alten Testament Schatzräume, wo dann auch Gaben von Menschen, die Gott etwas geschenkt haben, hinterlegt werden konnten. Und so waren das oft wirklich, das war nicht gleich vor Knox, aber da war schon einiges an Schätzen drin. Aber man konnte auch das Gesparte investieren in so eine Alabasterflasche mit Nadenöl, und das war halt teuer. Wenn man sich anguckt, wie viel, dann merkt man, das wird gleich der Judas sagen, sozusagen mit seinem fachmännischen Blick, die hätte man für 300 Denare verkaufen können. In einem dieser vier Evangelien ist sogar gesagt, mehr als 300 Denare. Also 300 Denare ist sozusagen eine Minimalschätzung. Ja. Und das konnten noch mehr als 300 Denare sein. Wie viel ist das? Das heißt, wenn man ein Denar sieht in einem Gleichnis von Jesus, wo die Tagelöhner den ganzen Tag rausgehen und arbeiten im Weinberg, das war wahrscheinlich ein ziemlich gutes Gehalt, was sie vereinbart haben. Es muss nicht sein, dass ein Tagelöhner für einen Tag ein Denar kriegt, weil das war eine Silbermünze. Und Gold und Silber, das war sozusagen besonderes Geld. Das war gleich, egal was es ist, Gold und Silber war gleich mal knallig teuer. Und wenn die ein Denar bekommen haben, sagen, und das war mal ein gutes Gehalt, aber nehmen wir das jetzt mal als Tagesgehalt für einen Tageslöhner. Es war wahrscheinlich kein normales Gehalt für einen Tageslöhner, aber machen wir es jetzt mal so und rechnen 100 Euro als Tageslohn, so modern, ja. Dann haben wir bei 300 Denaren hätten wir 300 Tageslöhne von einem Tagelöhner, der sehr, sehr gut bezahlt worden ist. Das heißt, 100 Euro pro Tag, ja, als Tagelöhner, du kannst ja nicht jeden Tag arbeiten, es gibt ja auch einen Sabbat. Das heißt, 300 Denare ist ein ganzes Jahresgehalt. Wenn man jeden Tag den man arbeiten könnte, arbeiten kann, ja, aber das ist ja beim Tagelöhner, der steht ja dort und muss sich gewinnen lassen. Das heißt, der kann gar nicht 300 Tage im Jahr arbeiten. Der arbeitet, manchmal findet er keine Arbeit, der sitzt dann da. Wir haben das in Pakistan oft gesehen, je nachdem, was für eine Arbeit man hatte, standen die ganze Truppe von Leuten, die sowas machen konnten, Haus bauen, so stand dann in irgendeiner Ecke der Stadt und die warteten darauf, mit ihrem Werkzeug abgeholt zu werden, dass irgendeiner sagt, ich will heute was machen und da hole ich mir Leute, die halt das und das können, ja. Und wenn man jetzt 300 mal 100 rechnet, also 100 Euro, ne, pro Tag und dann mal 10 Euro, 10 mal das, das sind dann schon mal 1000, ja. 30 mal sind 3000, 300 sind 30.000 Euro. Stellt euch eine Alabasterflasche vor, die eine Frau an einer Schnur oder einer Kette um den Hals hat, die hängt dann hier so verborgen in ihrem Busen. Dann nimmt sie raus und du bist Judas Ischariot und du bist der Kassierer. Gruß an unsere Kassierer. Du bist der Kassierer, du hast den Beutel, aber du bist auch ein Dieb. Und du hast schon die letzte Zeit immer dich selber bedient. Und du siehst, wie sie die Flasche nimmt und wie sie das Ding bricht. 30.000 Euro gehen flöten. Und dann nimmt sie das und gießt das, wenn man alle vier Berichte nimmt, sowohl auf den Kopf Jesu als auch auf seine Füße, seine Beine. Er saß nicht am Tisch, an einem deutschen Tisch, sondern sie lagen zu Tisch. Es war ein Festessen, wo man praktisch nicht unbedingt auf dem Boden liegt, je nachdem, wie reich das Haus ausgestattet ist, konnte es dann so eine Art, in Pakistan würde man das Chapai nennen, da würde man auf so einem Bett liegen, das kann man leicht bewegen und davor sind so Tischchen und da steht das Essen drauf und die Leute wurden so gruppiert, dass sie zusammengehörten und beim letzten Mal, beim Abendmahl waren es keine Tische, dann waren es Matten und Kissen, dann war man auf dem Boden und dann lag Jesus praktisch hin zu dem, wo er gegessen hat. Und der Jünger, den er lieb hatte, lag so, dass er zu seiner Brust hin lag. Und dann konnte man sich gut unterhalten. Und während die Gäste alle so da waren, nimmt Maria ihr Alabasterflasche. Und sie hatte keinen Platz neben Jesus. Ja, das waren die anderen Männer, die da lagen und gegessen haben, sich unterhalten haben. Aber sie nimmt die Alabasterflasche, bricht die auf, kommt Jesus näher, schüttet erst einmal wahrscheinlich die erste Portion über seinen Kopf und dann schüttet sie das über die Füße, über beide Beine und dann macht sie, was sie macht. Martha, Lazarus und Maria waren da in Simons Haus, was in Bethanien war. Auch das wird von Matthäus, Markus und Johannes gesagt. Alle bestätigen, das ist Bethanien. Ich habe es im Griechischen verglichen, den Text, in meiner Synopse zum Griechischen, zu den vier Evangelien. Und da sind so viele Parallelen, es ist vollkommen klar. Matthäus, Markus und Lukas, das ist eine Sache. Und wenn man drei zusammennimmt, kriegt man noch mehr Infos, auch was in Johannes nicht drin ist. Die Sache, dass zum Beispiel Jesus am Ende sagt, überall in der Welt wird man von dieser Frau reden, was sie getan hat. Und auch eben, dass sowohl der Kopf als auch die Füße in dieser Salbung mit diesem kostbaren Öl enthalten waren. Nur Johannes erwähnt, das war ein so intensiver Geruch, das ganze Haus, überall, jeder Winkel vom Haus wurde ergriffen von diesem Geruch der Salbe. Es war ein 30.000 Euro Opfer. Ja. Und wenn ich jetzt 30.000 Euro sage, dann ist es immer noch sozusagen, das stimmt nicht ganz. Man muss noch einen anderen Vergleich machen als den Tagelöhner-Vergleich, die 30 Silberlinge von Judas Ischariot. Und es wäre verkehrt zu sagen, die 30 Silberlinge waren 30 mal 100 Euro, das kommt nicht hin. Die 30 Silberlinge, wenn man so rechnet mit diesem Tageslöhner aus dem Gleichnis von Jesus, dann hätte man bei 30 mal 100 Euro, 10 mal 100 sind 1000, das wären 3000 Euro, das war mehr. Woher weiß ich das? Als er seine 30 Silberlinge in Matthäus 27 nimmt und in den Tempel schmeißt, weil er sagt, ich habe unschuldiges Blut verraten, da löst er ein ethisches Problem aus. Er geht dann hin und hängt sich genauso auf, wie Ahitophel, der Freund von David, sich aufgehängt hatte. Das ist sozusagen, das sind Paralleltexte in Matthäus und in den Büchern Salomo. Und Matthäus schildert, dass Judas Ischariot als einer der engsten Freunde Jesu ganz ähnlich war wie Ahitophel für David, bevor Ahitophel zu Absalom gewechselt ist und beschlossen hat, ihn zu töten, David zu töten. Und als die 30 Silberlinge dann da in seinem Tempel lagen, und dann haben die Hohepriester gesagt, jetzt haben sie gesagt, so, wir können das gar nicht zurücknehmen, ne? Sieh zu, was du machst. Und er schmeißt es dann in den Tempel, darauf gehe ich dann ein, in meinem Zachariah-Seminar, das ist Zachariah 11. Zachariah 9, 10, 11, 12, 13, 14. Diese Kapitel hat Jesus im Herzen gehabt, als er auf dem Esel nach Jerusalem einritt. Leute, fast alles Großes, was er gemacht hat und was er gesagt hat, die Eckdaten seiner Verkündigung an der Passionswoche, das ist Zachariah 9 bis 14. Dass er im Tempel den Basar beendet hat, das ist der letzte Vers von Zachariah, das ist Zachariah 14, letzter Vers. Der hat das alles im Kopf gehabt, das war sein Programm für seine Passionswoche. Und diese 30 Silberlinge von Judas Ischariot sind in Zachariah 11. Ja. Und als das dann da lag im Tempel, in Erfüllung von Zachariah 11, ne, wirft das dem Töpfer hin in Zachariah 11. Und der Töpfer saß wohl im Tempel. Auf jeden Fall, das kriegt der Töpfer im Tempel. Und so schmeißt Judas das Ding hin auf den Boden. Und die sagen, wir können das nicht in die normale Kollekte nehmen. Wir hatten keine ethischen Probleme, einen unschuldigen Menschen zu ermorden. Also, wir hatten keine Probleme. Es ist besser, dass ein Mann für das Volk sterbe, als dass er ganzes Volk verderbe. Das war sozusagen der Satz, der den Entschluss des Hohen Rates ausgelöst hat vom Hohen Priester. Und Johannes sagt, das ist ja wahr. Als Jesus am Kreuz starb, starb er für das ganze Volk Israel. Die Herzensabsicht von Kaiaphas war Mord. Die Herzensabsicht von Gott, dem Vater, war die Erlösung der ganzen Welt. Und das Irre passiert, dass ein Mörder so spricht, dass seine Mordabsicht deutlich wird und dass Gott den Hohen Priester durch den Geist Gottes so im Sprechen lenkt, dass beide Intentionen eins werden und dass der Mord Satans am Sohn Gottes und das Opfer des Vaters für dich und mich, siehe Abendmahl, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für viele vergossen wird. dieser Mord von Seiten von Kaiaphas und Judas und Pilatus und die Verwerfung des Messias und gleichzeitig die Preisgabe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das Wort für gab ist dasselbe wie das Ausliefern, dass er seinen Sohn ausliefert, dass er ihn dahin gibt in die Hände von Judas, in die Hände von Pilatus, in die Hände der Soldaten, die Nägel in seine Hände und seine Füße reinnageln, dieselben Füße, die hier gesalbt werden. Es ist irre, die Passion in den Evangelien, hier berühren sich Welten, hier kämpft Licht und Finsternis. Hier kämpft Gott um dein und um mein Herz. Und die hatten so viel Skrupel, dass sie sagten, wir können das nicht in die normale Kollekte legen, das ist Blutgeld. Ja, es ist Mordgeld. Es ist euer Mordgeld, Leute. Und in meinen Augen ist es so, als das Blutgeld in den Tempel fiel, in Erfüllung von Jesaja 11, da war dieser Tempel entweiht. Der ist erst 40 Jahre später von den Römern zerstört worden. Und als Christus stirbt am Kreuz und zum Schluss seine Seele aushaucht, da zerreißt der Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt. Und damit zeigt Gott, dieser Tempel hat seine Intention erfüllt. Der wahre Tempel, der Weg zu Gott, der Weg zu mir ist frei. Aber sie haben dann das genommen, das Geld, und haben geguckt, was können wir damit machen? Der Töpfer bietet da hinten ein Stück Land an. Und wir haben so viele Pilger, die hier sterben, während sie hier auf Pilgerreise sind. Das ist doch ideal. Dann kaufen wir das Ding, was der Töpfer da anbietet, öffnen noch einen neuen Friedhof auf. Und wenn man das überlegt, 30 Silberlinge war genug, um ein Stück Land in der Nähe von Jerusalem zu kaufen, dann merkt ihr, wie viel 30 Silberlinge sind. Das sind keine 3000 Euro. Die Kaufkraft von 30 Silberlingen war groß genug, um ein Grundstück zu kaufen. Jetzt könnt ihr das mal in Euro umrechnen. Ein Grundstück, das nicht weit weg ist von der Hauptstadt. Und deswegen ist das, was Maria hier macht, das ist sozusagen das, so was macht man nicht. Du nimmst nicht 30.000 plus, du nimmst nicht 300.000 Euro oder irgendwie in irgendeinem Dreh rum. Du nimmst nicht so eine Summe. Du kannst das nicht machen. Du kannst die Alabasterflasche nicht nehmen. Stell dir mal vor, das wäre deine Familie. Stell dir mal vor, du wärst Lazarus. Stell dir mal vor, du wärst Martha. Und du erlebst, wie deine Schwester möglicherweise ihr Notgroschen, alles, was sie gespart hatte, alles, was sie hat für die Notzeit, wo sie hingehen könnte und könnte diese Alabasterflasche nehmen und könnte hingehen und könnte die irgendjemandem geben, der die abkauft, weil das war rein unverfälscht. Und die nimmt diese Flasche und du siehst als Bruder oder Schwester, siehst du, sie nimmt die Flasche von hier und macht so. Du fragst dich, Leute, was passiert hier? Und der Duft geht durchs ganze Haus. Maria behandelt Jesus als ihren König. Sie gibt nicht 5 Brote und 2 Fische wie der Junge in Johannes 6. Sie haut ihr gesamtes Erspartes auf den Kopf. Sie bringt das ultimative Opfer. Und Jesus nimmt es an. Ich bitte euch, dass ihr euch das Bild anguckt, wie Jesus dort liegt. Und sie fängt an mit dem Kopf. Und wenn es Maria war, wenn Maria die Frau von Lukas 7 war, die gesagt hat, das ist nicht klar. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Es wäre noch ein Zufall, abgesehen von anderen Parallelen mit der Alabasterflasche und so weiter. Ein anderer Zufall wäre, Lukas gibt uns den Namen von dem Pharisäer, in dessen Haus das geschah. Wisst ihr, wie der hieß? Simon. Das wäre natürlich ein toller Zufall, dass wir 2 Frauen haben, die verschieden sind und die beide sozusagen die Füße Jesu genau behandeln und die mit ihren Haaren beide dann auch die Füße Jesu abtrocknen. Es könnte also sein, dass Maria Magdalena in Markus und in Matthäus nicht mit Namen erwähnt wird, weil, naja, ich meine, was ist das für ein toller Ruf, wenn du eine stadtbekannte Sünderin bist? Und ich gehe da jetzt mal rein in Lukas 7. Ich weiß nicht, ob es der Fall ist, ob das sie ist oder nicht, aber ich gehe mal kurz rein, angenommen, sie ist es. Wenn du in die Alabasterflasche, ne, sie geht in das Haus von Simon, die Frau in Lukas 7 geht dahin, weil sie gehört hat, dass Jesus dort ist. Und sie bringt natürlich die Flasche, um dieses große Opfer zu bringen und sich bei Jesus zu bedanken. Und er vergleicht dann Simon und die Frau mit zwei Schuldnern. Der eine schuldet 50 Denare und der andere 500. Da setzt also Jesus sozusagen die Schuld auf 500 an, ja. Und dann kommt sie hin, natürlich hat sie nicht geplant zu heulen. Und sie kommt zu Jesus und sie bricht die Flasche und sie fängt an zu heulen, ja. Sie ist so ergriffen, dass Jesus sie erlöst hat und dass er alle ihre Sünden vergeben hat, dass ihr altes Leben gereinigt worden ist, dass sie zu Gott gehört. Sie fängt so an zu heulen und dann schütten die Tränen kommen wie ein Fluss aus ihren Augen raus. Und sie weint und weint und weint und denkt, was habe ich jetzt gemacht, ja. Und dann wischt sie die Tränen mit ihren Haaren ab. Das waren wahrscheinlich lange, lange Haare, kann man wie ein Handtuch benutzen und wischt. Stell dir das Bild mal vor. Und der Pharisäer denkt, wenn der echt ein Prophet wäre, der wüsste, dass er Sünderin. Klammern auf, ich bin Pharisäer, ja. Wenn das der Pharisäer Simon ist, ja, dann der wird so eine Frau nicht an sich ranlassen. Und Jesus lässt sie. Und sie fängt an, als sie merkt, sie wird nicht weggestoßen, fängt an, ihn zu küssen. Das rechte Bein, das linke Bein, er macht gar nichts. Er regiert nicht zornig. Jesus nimmt das Opfer der Alabasterflasche. Er nimmt das Abtrocknen mit den Haaren. Er nimmt die Tränen, er nimmt das alles an. Was für ein Herr. Was für eine Liebe. Was für ein Herrn haben wir. Und diese Maria, ja, die erregt damit Ärgernis. Und das ist interessant, immer wenn man sie sieht, ich setze jetzt voraus, dass in Lukas 10 tatsächlich dieselbe Familie gemeint ist, mit Maria und Martha. Und ihr kennt das ja, die Martha ist da wieder zugange, die ganze Leute ist Truppe jetzt in ihrem Haus. Und die Maria setzt sich hin und hört Jesus zu den Füßen. Und die andere ärgert sich und sagt, sage doch, dass sie mir helfen soll. Und dann sagt Jesus dort, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwähnt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Also ich persönlich denke, es ist dieselbe Familie. Und in Johannes 11 hatten wir gesehen, die Maria nun, als sie dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, da fiel sie nieder zu seinen Füßen und sagte ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Also die Füße Jesu kommen dreimal vor, wo die Maria, wahrscheinlich dieselbe Maria, denke ich, vorkommt, immer an den Füßen Jesu. Das ist für mich schon sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt salbt sie die Füße. Es sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Schülern, der ihn später den Feinden ausliefern würde, warum ist dieses Salböl nicht verkauft worden für 300 Denare und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war, gleichzeitig die Kasse führte und aus dem Gespendeten sich gewohnheitsmäßig bediente. Jesus sagte daraufhin, lass sie, dass sie es für den Tag meines Begräbnisses aufgespart haben möge. Die Armen habt ihr immer um euch, mich aber habt ihr nicht immer. Diese Frau Maria, vielleicht war sie nicht die Sünderin von Lukas 7, wir werden das erfahren. Es gibt so ein paar Fragen, die möchte ich im Himmel stellen, wenn ich ankomme. Und im großen Jerusalem, im neuen Jerusalem, im Himmel gibt es viele Leute, da gibt es auch diese Maria. Ich kriege die, ja. Ich kriege die. Und sie wird von Jesus praktisch, wenn die drei Sachen, wenn Lukas 10 auch dieselbe Maria ist, hat sie zwei von dreimal hat sie Anstoß erregt. Einmal ist der Kragen der Schwester geplatzt und einmal der Kragen von Judas Iskariot und die Jünger haben dem beigepflichtet. Ja, die anderen Jünger haben da mitgemacht, wenn man Matthäus und Markus vergleicht. Es war also eine Frau, die manchmal so durch ihr Verhalten war ein bisschen besonders, ja. Es gibt's ja, solche Leute gibt's ja. Und beide Male nimmt Jesus sie, als sie attackiert wird. Das Besondere ist auch, wenn du attackiert wirst, antwortest du oder schweigst du? Die meisten Menschen, wenn ich bloßgestellt würde, würde ich vielleicht überlegen, dass ich auch was sage, ja. Und beide Male rechtfertigt sie sich nicht selber. Wir wissen nur einmal, wo sie redet. Das eine Mal, wo sie redet, ist Johannes 11, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und das ist identisch, was Martha gesagt hat. Ich glaube, das war Marthas Satz. Wenn Jesus hier gewesen wäre, unser Bruder wäre nicht gestorben. Das heißt, es ist eine Frau, die man gar nicht wirklich im eigenen Worten reden hört. Sie tut das und beide Male nimmt Jesus sie in Schutz. Einmal sagt er der Martha, die so dient, auch hier dient sie, ist gar nicht ihr Haus, aber sie ist wieder am Dienen, ja. Sie serviert mit, sie liefert das Essen für all die Männer, sie geht da mit den Tellern, geht sie durch, ja. Sie dient. Und Maria opfert das Größte, was sie hat wahrscheinlich, und sie drückt ihre Liebe aus in dem Zerbrechen des Alabasters, im Ausgießen der Nade. Und indem sie mit ihren Haaren das überflüssige Öl wegmacht und nur den Wohlgeruch am ganzen Leib Jesu übrig lässt. Und zwischendurch hat sie wahrscheinlich seine Füße auch geküsst. Was für ein Vorbild. Liebst du Jesus? Wenn du Jesus liebst, was tust du für ihn, um ihm zu zeigen, Herr? Ich liebe dich. Wir gehen jetzt zum Abendmahl über, demnächst. Ich habe manches Mal gedacht, als mir bewusst wurde, was Maria getan hat. Und das, was sie hier tut, steht in drei Evangelien am Anfang der Passion. In Matthäus 26 der Geschichte, in Markus 14 und in Johannes 12. Als Jesus am Kreuz hing und er dachte an seine Jünger und Jüngerinnen, dann konnte er an Judas denken, der ihn für 30 Silberlinge verkauft hat. Er konnte an Petrus denken, der dreimal gesagt hat, den kenne ich nicht. Ich will verflucht sein, wenn ich den kenne. Er konnte an die anderen Apostel denken, die, abgesehen von Johannes, den Jünger, den er lieb hat, der nah am Kreuz stand, die weggelaufen waren. Und er konnte daran denken, was habe ich jetzt eigentlich geleistet? Wie weit habe ich meine Jünger gebracht? Und dann konnte er an Maria denken, die ihn nicht salben würde nach dem Tod zum Begräbnis, sondern die ihn salbt vorher. Sein Urteil ist, man muss über diese Frau predigen. Ja, das habe ich heute getan. Amen.